Hoi miteinander, schön seid ihr dabei beim Podcast über Gendermedizin und warum sie das Leben von Frauen und Männern und generell aller Menschen angenehmer macht. Ja, in der Medizin ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter oft gesünder, sie kann sogar Leben retten. Mein Name ist Finja Silberschmidt, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und hole für euch Folge für Folge wissenschaftliche Antworten und praktische Tipps von Expertinnen und Experten, etwa zu Unterschieden bei Hormonen, Schlafverhalten oder mentaler Gesundheit. Auch immer dabei Stimmen von euch. Schmerzen, Migräne oder ein Schlaganfall. Wie unterschiedlich zeigen sie sich bei Männern und Frauen? Was für Symptome werden ernster genommen? Was hat das für Auswirkungen auf die Medikation? Und was passiert in der Notfallmedizin, wenn unter Zeitdruck entschieden werden muss, selbst wenn Beschwerden noch nicht klar zuzuordnen sind? In dieser Folge sprechen wir über Schmerzen in all seinen Facetten und darüber, inwiefern das Geschlecht einer Person beeinflusst, wie ihre Symptome wahrgenommen, interpretiert und behandelt werden. Ich freue mich sehr auf meine heutigen Gästinnen, Expertinnen mit einem riesigen klinischen Erfahrungsschatz und einer geballten Ladung Wissen aus ihrer eigenen Forschung. Susanne Wegener, leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie des Universitätsspitals Zürich und Professorin an der Uni Zürich. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Schlaganfall und Kopfschmerzen. Und Caroline Gebhardt, leitende Ärztin am Institut für Intensivmedizin des Stadtspitals Zürich, Triemli, und eine der profiliertesten Forscherinnen der Schweiz im Bereich Geschlechterunterschiede in der Intensivmedizin. Willkommen, schön sind Sie zu Gast im Podcast.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Etwas Persönliches zu Beginn und nur, wenn Sie das teilen möchten. Haben Sie gerade irgendwo Schmerzen?
Schmerzen habe ich, also außer du hast welche?
Zum Glück nicht.
Schmerzen habe ich aktuell auch keine. Was ich manchmal habe, ist tatsächlich Migräne. Da war Susanne auch schon involviert bei mir. Aber genau, aktuell bin ich beschwerdefrei.
Okay, also grundsätzlich gerade schmerzfrei, das ist schön zu hören, aber eben teilweise Migräne, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Im Podcast, Caroline Gebhardt, Sie führen zusammen mit Ihrer Schwester und Kardiologin Katrin Gebhardt das Gebhardt Lab, ein interdisziplinäres Forschungslabor unter anderem für geschlechtsspezifische Medizin. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wir haben uns beide für das Thema interessiert. Meine Schwester hat das eigentlich dieses Forschungslabor schon vorher gegründet. Sie ist Kardiologin, wie Sie gesagt haben. Und dann haben wir festgestellt, diese Unterschiede bestehen ja nicht nur in der Kardiologie Geschlechterunterschiede, sondern die dehnen sich ja auch in das breite Spektrum der Intensivmedizin aus. Und dann haben wir gesagt, warum nicht zusammen? Und so kam es dann, dass wir uns fusioniert haben in ein gemeinsames Gebhardt Lab.
Und Sie, Susanne Wegener, ich glaube, Sie haben bereits mit der Schwester von Caroline Gebhardt geforscht.
Ja, ich bin tatsächlich über die Katrin Gebhardt überhaupt in die Gendermedizin gekommen. Wir haben uns ausgetauscht, weil sie ist Kardiologin, ich bin Neurologin. Ein Schwerpunkt ist der Schlaganfall. Und wir haben festgestellt, oder ist eigentlich bekannt, dass Schlaganfall und Herzinfarkt viele Gemeinsamkeiten haben, auch gerade was so die Geschlechtsunterschiede angeht. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Es ging um Karriere, es ging um Projekte und haben dann gemeinsam auch Projekte durchgeführt.
Ja, und auf diese Forschungsergebnisse gehen wir später noch spezifischer ein. Zuerst zu Schmerzen generell. Was ist eigentlich Schmerz?
Schmerz ist Gefühl. Das ist also, Schmerz ist die Summe von einer Wahrnehmung eines unangenehmen Reizes, der dann aber auch durch unser Gehirn irgendwie in den Kontext gebracht wird. Habe ich das schon mal gesehen? Was könnte das sein? Und letztlich hat eine Warnfunktion. Und Schmerz ist etwas sehr Individuelles. Menschen, Tiere, alle haben Schmerzen, weil das ganz wichtig ist, dass wir auch Schmerzen empfinden können.
Und das Spezielle an Schmerzen ist ja, man sieht sie nicht, man hört sie manchmal, aber man kann sie vor allem beschreiben. Kann man Schmerz in irgendeiner Form messen?
Man kann die Schmerzschwelle messen mit so elektrophysiologischen Methoden. Wir wissen also, dass Menschen unterschiedliche, sagen wir mal, Schwellen haben, wo Reize für sie unangenehm werden. Das ist auch sehr individuell, auch da gibt es Geschlechtsunterschiede. Und ansonsten hängen wir wirklich von der Schilderung ab. Und wir müssen natürlich dem Individuum glauben und vertrauen und ernst nehmen, wenn sie sagen, sie haben Schmerzen.
Was hilft denn Ärztinnen und Ärzten, um Schmerzen einzuordnen?
Also es gibt natürlich gewisse Scores, die man erheben kann, wo man das dann standardisiert durchgeht. Bei uns auf der Intensivstation können Patienten ja manchmal auch nicht sprechen. Das heißt, da muss man sich dann auch über Mimik sozusagen einen Eindruck verschaffen. Oder das haben die Patienten, ist die Stirn verspannt. Das sind dann unterschiedliche Messmethoden. Da kommt es ganz drauf an, können der Patienten mit einem sprechen, kommunizieren oder eben nicht.
Und biologisch gesehen kann man sagen, ist das bei Männern und Frauen eigentlich dasselbe Phänomen Schmerz?
Ja, es ist insgesamt individuell verschieden, aber wir denken ja immer, oder wir Frauen sagen ja immer, Männer können keine Schmerzen ab, da ist der Männerstupfen und all diese Sachen. Das stimmt aber eben nicht. Männer haben eine höhere Schmerzschwelle, sie können mehr Schmerzen ertragen. Das ist einfach so, das ist biologisch so. Aber es gibt große Unterschiede, wie wir Schmerzen ausdrücken und wann wir Hilfe suchen. Und das ist bei den Geschlechtern auch verschieden.
Wir hören uns hierzu mal ein paar Stimmen aus der Bevölkerung an. Sie haben gerade schon eine biologische, aber auch soziologische Perspektive angesprochen. Ja, wir sind mit der Frage rausgegangen, welches Geschlecht mit Schmerzen denn wie umgeht.
Ich würde schon sagen, aber das ist jetzt auch wieder eine persönliche Wahrnehmung, dass vielleicht Männer eher mal auf die Zähne beißen,
bis es nicht mehr geht. Ich weiß nicht, ob es mit welchen schwach wirken oder nicht, aber ich glaube, ich bin zuerst auf 10 und erst dann würde ich entscheiden, ob ich es mitteile oder nicht.
Ich glaube, dass Frauen Schmerzen grundsätzlich besser aushalten können, weil sie auch schon seit Geburt lernen, mit starken Schmerzen umzugehen, wie zum Beispiel Periodenschmerzen oder Schwangerschaft.
Ich denke, Männer und Frauen gehen sehr unterschiedlich mit Schmerzen um. Es kommt aber auch sehr darauf an, wie sie vielleicht gesellschaftlich aufgewachsen sind. Das ist sehr individuell, wie das verarbeitet wird.
Ja, da sind jetzt schon ganz unterschiedliche Ebenen drin zu Meinungen und Empfindungen bei Schmerzen, bei den Geschlechtern. Was sagt denn die Wissenschaft?
Also das sind waren ganz tolle Beispiele, die da jetzt eben gekommen sind. Ich stimme eigentlich allem komplett zu. Männer, wie gesagt, können auch mehr Schmerzen ertragen, halten sie zurück. Frauen kommunizieren Schmerzen eher. Da gibt es auch weniger Klischee. Schmerzen sind einfach sehr stigmatisiert. Kopfschmerzen insbesondere sehr stigmatisiert. Da gibt es eine lange Geschichte dazu. Literaturgeschichte, kann ich Stunden drüber reden. Und was auch in den Interviews rauskam, die Erfahrung ist extrem wichtig. Also zum Beispiel Menstruationsschmerzen. Das ist ja wie so eine geteilte Erfahrung von uns Frauen. Und das teilen wir und da teilen wir auch die Schmerzerfahrung. Und das hilft uns auch, damit umzugehen. Und deswegen ist es für uns ganz normal, das zu kommunizieren. Also Schmerz wird immer auch in den Kontext gesetzt, oder? Auch Entbindung ist natürlich, wenn ich weiß, da ist am Ende dieses Kind, dann ist es für mich ganz anders, Schmerzen zu ertragen, als wenn es ein chronischer Schmerz ist, der mir quasi nutzlos erscheint und der mich quält.
Ja eben, aber es gibt ja schon diese Aussage, Männer würden eine Geburt gar nicht erst aushalten und eben Frauen würden Schmerzen besser ertragen. Woher kommen denn diese Aussagen, wenn das jetzt offensichtlich von der Forschung her gar nicht stimmt?
Ich glaube, es ist schon auch ein Sich-Wehren von Frauen, die eben sehr viel ertragen. Schmerzen vielleicht in einem Kontext, wo sie überhaupt nicht wahrgenommen werden, wo es selbstverständlich ist, dass sie sich nicht so anstellen sollen. Genauso wie Männer. Also Beispiel Migräne. Es wird Frauen immer sehr übel genommen, wenn sie sich wenn sie Kopfschmerzen haben. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und Frauen haben halt häufiger Kopfschmerzen, bestimmte Kopfschmerzen. Das ist so. Deswegen ist es so ein bisschen auch eine Gegenwehr, dass Frauen sagen, ach ihr könnt es doch gar nicht verstehen, ihr würdet nie eine Geburt überstehen. Das, glaube ich, stimmt so nicht. Natürlich könnten Männer auch von ihrem Schmerzempfinden her gebären, aber es ist einfach biologisch anders, es ist nicht ihre Rolle.
Sie sagen, Männer können wissenschaftlich gesehen Schmerzen besser aushalten. Gibt es denn dafür biologische Gründe?
Sie haben einfach eine höhere Schmerzschwelle. Also der gleiche Reiz, wenn sie mich mit einer Nadel stechen, dann sind meine Schmerzfasern quasi, die Nerven, sind schneller gereizt als bei Männern. Das ist wirklich ein biologischer Grund.
Gibt es auch hormonelle Gründe?
dafür.
Ja, Furcht hat eben die Hormone, glaube ich, das ist auch noch, was man erwähnen muss bei Schmerzen, dass das eben auch die biologischen Unterschiede unter anderem ausmacht. Und dass tatsächlich auch beim Östrogen die hohen Spiegel von Östrogen, die sind eher schützen vor Schmerz, während tiefe Spiegel, und genau das haben wir ja auch bei Menstruation, vor Menstruation fallen die Spiegel ab. Also gerade dieser rapide Abfall von Östrogen löst eben auch Schmerzen aus oder eben auch die, gerade die Migräneattacken, die um den Zyklus, um die Menstruation auftreten. Und auch Progesteron, auch was in der Schwangerschaft hoch ist. Deswegen haben schwangere Frauen sind eigentlich schmerzunempfindlicher im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen. Also da spielen Hormone doch eine relevante Rolle. Und bei Männern scheint das Testosteron eher ein bisschen Einfluss zu haben auf schmerzlindernd, jetzt über diverse Mechanismen. Aber das ist so generell das, so, ne, wenn du keine andere Meinung hast.
Absolut. Aber wenn Sie jetzt sagen, Frauen sind schmerzempfindlicher, deswegen sind ja dann Schmerzen von Frauen nicht weniger real. Was bedeutet das denn für den Alltag einer Frau?
Frauen haben Schmerzen und Männer haben Schmerzen. Und ich glaube, es ist wirklich diese Entscheidung, wie gehe ich damit um? Wie äußere ich das? Ziehe ich mich aus dem Alltag zurück? Bleibe ich im Alltag drin? Vielleicht tendieren Frauen dazu, sich aus dem Alltag zurückzuziehen, während Männer eben die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Beides hat Vor- und Nachteile. Das sind unterschiedliche Coping-Strategien. Und das ist sicher gesellschaftlich auch so anerzogen. So genau, wie das die Leute auf der Straße gesagt haben.
Und stimmt es, dass Männer weniger über Schmerzen sprechen als Frauen?
Ja, also Männer suchen weniger Hilfe. Und das ist schon in der Forschung, das ist eine Sache, die wir untersuchen wollen, auch in Internetforen, ob Männer vielleicht in anderen Settings als in der Sprechstunde in der Klinik doch mehr über Schmerzen sprechen als wir denken, oder? Kann sein, dass es auch den geschützten Rahmen braucht, den auch die Männer brauchen, um ihre Schmerzen auszudrücken. Aber prinzipiell suchen Frauen eher Hilfe als Männer.
Und was könnte man da jetzt mitnehmen als Zuhörerin oder Zuhörer? Was würde helfen?
Also ich erlebe das wirklich in der Klinik ganz viel, dass Männer nicht so gerne zugeben wollen, wie Schmerzen ihr Leben wirklich auch tangiert und wie sie belastet sind. Und das macht aber einen Unterschied, weil man sie ganz anders behandeln kann und ihr Problem ganz anders aufnehmen kann, wenn sie es denn sagen würden. Also ich kann nur sagen, wenn Schmerzen da sind, nicht die Zähne zusammenbeißen, Hilfe suchen und drüber sprechen, weil es gibt sehr viel, was man machen kann. Also der Aufruf, was die Schmerzen angeht, geht eher an die männliche Bevölkerung, dass sie da wirklich auch das als Problem akzeptieren und Hilfe suchen, weil warum leiden, wenn es nicht nötig ist?
Gibt es da auch einen Tipp für das medizinische Personal?
Ja, auch da nicht wegen Stereotypen bestimmte Dinge nicht ansprechen. Also das gilt nicht nur für die Diagnose, sondern auch für die Behandlung von Schmerzen. Also eine typische Behandlung zum Beispiel bei der Migräne sind die nicht medikamentösen Maßnahmen, das heißt Sport, Yoga, autogenes Training. Das sind zum Beispiel Dinge, fällt auch mir als Frau viel einfacher, einer weiblichen Patientin vorzuschlagen, weil ich das Gefühl habe, das ist doch klar, machen wir doch alle, als jetzt vielleicht so einem kernigen Typen, der voll im Berufsleben steht, wo ich das Gefühl habe, er hat vielleicht noch gar nicht so verstanden, dass das wirklich auch Maßnahmen zur Behandlung sind, die etwas nützen. Und ich muss mich immer wieder so ein bisschen anschubsen, um das auch genauso energisch einem Mann rüberzubringen. Und ich bin oft erstaunt, mit wie viel Dankbarkeit, dass auch von Männern angenommen wird und umgesetzt wird.
Ja, machen wir einen Ausflug in die Intensivmedizin. Ihr berufliches Habitat, Caroline Gebhardt. In der Notaufnahme und auf der Intensivstation müssen ja Schmerzen und Symptome schnell eingeschätzt und behandelt werden, oft unter großem Zeitdruck und teilweise, Sie haben das auch schon erwähnt, ohne dass sich Patientinnen und Patienten selber äußern können. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Behandlung?
Ja, also es gibt Daten aus der Literatur, wo gezeigt wurde, dass Patientinnen trotz gleicher Schmerzkurs, das war vor allem bei chirurgischen Patientinnen postoperativ, dass die weniger im Vergleich zu Männern weniger Schmerzmittel, also vor allem die starken, die Opiate, das Morphin, was man nach großen Operationen ja doch auch braucht, als Analgesie, als Schmerzmittel weniger erhalten.
Warum?
Eben, da fängt es dann an, kann man vielleicht, kann man es schwieriger diagnostizieren, erfassen bei Frauen. Eigentlich sollten Scores das ja gleich erheben. Jetzt sind, wenn die Patienten nicht sprechen, vielleicht ist die Mimik anders. Man weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, warum das so ist. Man hat aber, vielleicht ist es auch so ein unbewusster Bias dabei bei den behandelnden Ärzten. Frauen sind ja oft kleiner, weniger Gewicht. Dann sagt man, man gibt von vornherein, ja, die braucht ja weniger. Aber wenn wir jetzt wissen, Frauen sind ja eigentlich schmerzempfindlicher dann als die meisten, gibt sich Ausnahmen, dann muss man das natürlich berücksichtigen und sich, oder muss man darüber mal sich selbst bewusst sein. Eben, es liegt vielleicht daran, dass ich einfach zu wenig gebe, weil ich denke, die Frau braucht weniger aufgrund ihres Aussehens, Körpergröße. Deswegen sind natürlich objektivere Scores deutlich besser. Und was man wirklich auch gesehen hat, dass jetzt gibt auch die Methode, das gilt natürlich dann für wache Patienten, dass man sich eine Schmerzpumpe hat, wo man sich selber sozusagen Dosierungen geben kann. Und da konnte gezeigt werden, dass das bei Frauen deutlich effizienter ist, also um Schmerzfreiheit zu erreichen.
Okay. Es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Schmerzen bei Frauen häufiger psychologisiert werden. Also ja, da ist es bestimmt irgendwie eben das eigene Empfinden oder hat eine psychologische Ursache. Was können Sie dazu sagen?
Ja, ich weiß nicht, auf der Intensivmedizinstation ist das immer, glaube ich, weniger relevant, weil die Patienten sind kritisch krank, da spielt das wahrscheinlich weniger eine Rolle, aber insgesamt so eine Stigmatisierung, kann ich mir schon vorstellen, dass die mit einer Rolle spielt, ja.
Können Sie was dazu sagen?
Ja, häufig wird dann das so beschrieben, die Frau will Aufmerksamkeit, oder? Das ist dann die Schmerzen nur als Wunsch, dass sie endlich mal wahrgenommen werden, weil sie sind ja sonst, ich übersteigere jetzt, nutzlos in Anführungsstrichen. Und durch die Schmerzäußerung erfährt die Frau dann vielleicht eine Wertschätzung. Das ist die Hypothese, die man früher in der Literatur, als so die Migräne so zum ersten Mal beschrieben wurde, auch ja als eine Erkrankung der wohlhabenden Frau, die ja eigentlich nur shoppen geht. Ganz, ganz schlimme Stigmata gibt es sogar in Kinderbüchern.
Ja.
Und das ist schon echt schlimm, wenn man das liest. Aber das hält sich noch ein bisschen. Die Schmerzäußerung als Schrei nach Aufmerksamkeit.
Ja, zurück zur Intensivmedizin. Wo bräuchte es denn gemäß Forschung vielleicht auch mehr Bewusstseinsschärfung beim Personal?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, also das Problem fängt ja eigentlich da an, dass wir gar keine Leitlinien haben, die zum Beispiel auch das beschreiben oder dass es eben die Unterschiede gibt und dass es auch die Studien ja wirklich keine Geschlechterunterschiede, die meisten, also auch Grundlagenforschung bezüglich Schmerzmedikation, da gibt es ja eigentlich, hat man ja die Frauen sehr lange ausgeblendet, weil natürlich, genau, Hormonschwankungen etc. sind ja eher ungemütlich für Forschungsprojekt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich dessen bewusst ist und dass das in Leitlinien auch einfließt, weil Schmerz ist ja was ganz Essentielles oder die Grundvoraussetzung auch für Heilung oder Genesung mit Schmerzen geht das schwierig, neben natürlich allen anderen Faktoren. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, Bewusstsein dafür schaffen, aber es dann auch umsetzen in Leitlinien. Und da gibt's meines Wissens nach nicht, obwohl tatsächlich schon die amerikanische Gesellschaft für Intensivmedizin hat eigentlich Frau sein, weibliches Geschlecht als Risikofaktor für Schmerzen klassifiziert. Aber es ist eigentlich nie eingeflossen in wirkliche Weisungen.
Wenn wir nochmal bei den Unterschieden Frauen-Männer bleiben, was man da herausgefunden hat, dann ist, glaube ich, auch, dass Frauen generell später auf die Intensivstation kommen. Ist das richtig?
Später oder vor allem, sie kommen weniger auf die Intensivstation. Also zumindest das, was wir jetzt auch wir haben eine große Analyse gemacht, Untersuchung aus all den Schweizer Daten von Intensivpatienten aufgenommen auf Intensivstationen und dann der Gesamtpopulation, vor allem mit kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und haben da gesehen, dass die Frauen ein geringeres Risiko haben, auf die Intensivstation aufgenommen zu werden. Also umgekehrt gesagt, Männer kommen häufiger, haben die höhere Wahrscheinlichkeit, auf die Intensivstation zu kommen, unabhängig von der Krankheitsschwere. Also Frauen waren eigentlich eher sogar kranker und Männer kamen häufiger auf die Intensivstation jetzt mit diesen Diagnosen, wo Herzinfarkt unter anderem dazu reinspielt oder Schlaganfallpatienten.
Was weiß man zu den Gründen?
Ja, die sind, das wären dann auch noch zukünftige Forschungsprojekte, nämlich das Ganze, das waren jetzt Auswertungen von Daten, die existieren. Und da kann man natürlich nicht alle Faktoren untersuchen, die es vielleicht bräuchte, aber eben eins war auch, kommen Frauen eben verzögert, sind dann schon schwerer krank und man sagt vielleicht auf der Notfallstation, die gehen jetzt nicht mehr auf die Intensivstation oder Triage-Scores, da fehlt oft das Geschlecht als Risikofaktor. Also in der Kardiologie gibt es das mittlerweile für Herzinfarktrisiko, aber in der Intensivmedizin ist eigentlich in keinem Score, der die Krankheitsschwere erhebt, ist irgendwie das weibliche Geschlecht mit drin oder überhaupt das biologische Geschlecht berücksichtigt. Und das andere ist natürlich, dass Frauen weniger auf Intensivstationen kommen, kann natürlich auch Gründe haben. Wollen sie vielleicht nicht auf die Intensivstation oder das ist ja ein wichtiger Punkt, entspricht von im Sinne von hat es Therapieeinschränkungen, Patientenverfügungen, das ist natürlich ein anderer Punkt.
Gibt es auch Bereiche, in denen Männer Nachteile haben in der Intensivmedizin?
Also wir wissen, dass zum Beispiel jetzt, wenn man rein biologisch mal davon ausgeht, dass Männer eigentlich im Sinne grob gesagt, das schlechtere Immunsystem haben oder infektanfälliger sind. Mhm. Das hat man bei Covid gesehen, der Pandemie, oder das war ganz klar, dass Männer hier im Nachteil waren. Aber auch bei der normalen Lungenentzündung sieht man das auch. Und das, oder eben Infektionen allgemein, die Sepsis, die Blutvergiftung oder was bei schweren Infektionen auftritt. Da spielt das Immunsystem eben von die Unterschiede von den Immunsystemen eine Rolle.
Eines Ihrer Spezialgebiete sind Schlaganfälle, Susanne Wegener. Die äußern sich bei den Geschlechtern etwas anders?
Ja, sie sind relativ ähnlich. Man hat ja akute neurologische Ausfälle wie Halbseitennehmung, Sprachstörung. Aber anders als beim Herzinfarkt, wo ich von der Katrin weiß, dass das wirklich sehr unterschiedlich sein kann. Und da hat man ja auch so dieses Bild von dem Mann mit dem linken Arm und dem Brustschmerz. Mhm. Ist es bei Frauen bei Schlaganfall nicht ganz so anders. Was schon einen Unterschied macht, ist, dass Frauen häufig älter sind, wenn sie ihren Schlaganfall haben. Und wenn man älter ist, sind ja viele Symptome so ein bisschen verdeckt. Vielleicht, weil man ohnehin etwas schwächer ist, weil man vielleicht kognitive Probleme hat und vielleicht die Sprache gar nicht mehr so reich ist, wie sie vorher war, oder? Und das macht dann schon die Erkennung vielleicht eine Spur schwieriger bei Frauen. Also es gibt sicher den Altersunterschied. Sonst sind die Symptome in meiner Erfahrung und auch in den meisten Studien relativ ähnlich.
Sie haben aber dazu geforscht und auch zum Outcome nach Schlaganfällen. Was können Sie dazu sagen?
Also das ist sehr interessant, eben wie wir es gerade gehört haben, Frauen sind ja eigentlich über ihre reproduktive Phase geschützt. Die armen Männer kriegen mehr Schlaganfälle, wenn sie jünger sind, Frauen in höherem Alter. Aha. Das heißt, es kommen auch bei uns weniger Frauen auf die spezialisierten Schlaganfallstationen. Also es sind, obwohl gesamthaft mehr Frauen Schlaganfälle haben, sind es 45% Frauen und 55% Männer, die wir auf unseren Stroke-Units behandeln. Das ist schweizweit und international so. Wir wissen auch nicht genau warum, aber ich vermute auch, dass das mit dem Alter zu tun hat, vielleicht mit der Lebenssituation der Frauen, die dann gar nicht mehr so oft geschickt werden. Wir wissen, dass die Frauen genauso gut wie Männer von den Akuttherapien profitieren. Also die Lyse, die das Gerinnsel entfernt, ist bei Frauen genauso wirksam wie bei Männern. Das Gefäß geht genauso gut auf. Aber wenn wir dann schauen, wie geht es ihnen 3 Monate später, und das ist unser klassisches Outcome, was wir messen, das ist so auch ein Score, der einfach schaut, wie unabhängig ist die Person im Alltag, da sind die Frauen konstant schlechter dran als Männer. Und das ist ein großes Forschungsfeld. Es hat sicher auch mit dem Alter zu tun, aber hier können wiederum viele Gender-Faktoren reinspielen. Und das ist etwas, was bei uns so im Feld jetzt immer stärker kommt, dass wir realisieren, wir sammeln die gar nicht für die Forschung. Also Dinge wie Privatversicherung oder nicht, wie viel Geld steht zur Verfügung, ist die Person alleine, lebt sie alleine, wie ist das soziale Netz, auf wen muss sie sonst noch so aufpassen oder wen pflegt sie? Und da sind natürlich große Unterschiede auch bei älteren Menschen zwischen den Geschlechtern. Und diese Rollen machen wahrscheinlich schon was aus, wie du dich nach einem Schlaganfall erholst, wie du Rehabilitationsprogramme wahrnimmst, wie motiviert du bist, etc.
Dass da soziale Faktoren stark mit reinspielen. Ein weiteres Ihrer Forschungsfelder, Susanne Wegener, ist die Migräne, wie eingangs bereits angesprochen. Hierzu gerade noch mal ein paar Stimmen.
Ich glaube nicht, dass man differenzieren kann. Ich glaube aber, dass Frauen eher über Migräne berichten und offener über Schmerzen reden, generell wie Männer, die ihren Schmerz eher maskieren.
Ich glaube, biologisch gesehen ist Migräne weder eine Männer- oder eine Frauensache, aber ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Umfeld eher von Frauen höre, dass sie Migräne haben.
Was stimmt?
Frauen haben dreimal so viel Migräne. Also bei Migräne sind Frauen wirklich öfter betroffen als Männer, etwa um den Faktor 3 häufiger. Das stimmt. Aber Frauen kommunizieren auch besser, das haben wir eingangs gesagt. Ich denke, das ist so, dass Frauen mehr über ihre Schmerzen berichten als Männer.
Aber kann es sein, dass Männer unterdiagnostiziert sind, weil sie eben nicht so darüber sprechen und dass es vielleicht eigentlich mehr Migränepatienten
Das
gäbe?
Kann gut sein, dass die Männer aufholen würden, wenn und wir mehr höhere Zahlen von betroffenen Männern hätten, wenn Männer mehr darüber sprechen würden. Das würde aber den Unterschied nicht ganz ausgleichen. Also Frauen sind biologisch häufiger betroffen, wie wir gehört haben. Auch diese hormonellen Schwankungen sind wirklich ein starker Trigger, den Frauen auch mehr ausgesetzt sind als Männer.
Gibt es denn Unterschiede in der Symptomatik bei den unterschiedlichen Geschlechtern?
Ja, man sagt auch hier, dass die Frauen klagen eher über so Übelkeit, das gehört ja auch zur Migräne dazu, Übelkeit, Abgeschlagenheit und stärkere Betroffenheit durch die Schmerzen. Bei Männern wird manchmal gesagt, sie hätten mehr von dieser Aura. Eine Aura ist etwa bei 1/4 aller Patienten mit Migräne vorhanden. Das sind so kurze neurologische Ausfälle, oft so Flackersehen oder vielleicht ein Kribbeln im Arm. Und da sind die Männer möglicherweise eine Spur mehr betroffen als Frauen. Auch darüber kann man lange reden. Es ist natürlich viel spannender, über solche Symptome zu sprechen, als über die Schmerzen. Sodass man immer auch schon früher die Schmerzen eher den Frauen zugeschrieben hat und die spannende Aura eher den Männern. Man hat sogar früher gesagt, Aura ist was ganz Geniales und da gibt's Kribbeln und da gibt's Flackersehen. Das ist ja total spannend. Das hat also eher, wurde eher für die, den Männern zugeschrieben und den Frauen eher die Schmerzen und das Rückzugsverhalten, sich ins dunkle Zimmer legen, Gardinen zu ziehen. Also da gibt es biologische und Genderfaktoren.
Und werden denn solche genderspezifischen Aspekte in der aktuellen Diagnose auch von Migräne bereits berücksichtigt?
Leider noch viel zu wenig und das müssen wir unbedingt machen. Wir lernen ja jetzt erst, wie man Gender richtig erfasst. Es gibt ja auch Scores, mit denen man, also wir wissen ja, dass Frauen und Männer auch auf einem Spektrum sind, was Feminität oder wie feminin oder maskulin man ist. Und so weiß man zum Beispiel beim Schlaganfall, das ist biologisch gut, dass man ist eine Frau, hat auch Katrin viel dazu geforscht, aber vom Gender eher maskulin, das ist eigentlich für Schlaganfall das Beste. Und all das müssen wir jetzt herausfinden für andere Erkrankungen. Wir müssen Gender eigentlich systematisch mal erfassen, auch im Krankenhaus. Wäre es toll, wenn wir für jeden wüssten, wo auf der Gender-Skala ist er oder sie.
Also da braucht es noch einiges an Forschung. Spielen Hormone eigentlich auch eine Rolle bei der Migräne?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klassisch die menstruelle Migräne, wo beim Abfall der Hormone die Kopfschmerzen kommen und auch das, was wir in der Schwangerschaft gehört haben, wo die Migräne eher besser wird. Und dann aber auch der Moment, wo das Kind da ist und nicht nur die Hormone im Keller rauschen, sondern auch Stress, Schlaf ist zerstört und dann die Migräne richtig getriggert wird. Also auch hier hormonelle und soziale Faktoren.
Sie haben es schon angesprochen, das Thema Kommunikation von Schmerzen. Was beobachten Sie vielleicht beide in Ihrem Alltag für unterschiedliche Kommunikation der Geschlechter, wenn es um Schmerzen geht?
Also ich kann vielleicht sagen, wir studieren das gerade zusammen mit Linguisten der UZH, Kommunikation von Schmerzen. Und wir fragen die Betroffenen, die zu uns kommen, zur Konsultation, ob sie einverstanden sind, dass wir die Konsultation filmen und analysieren die Gespräche, die Worte, aber auch die Gestik, die Pausen. Und das ist super interessant. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass das so individuell ist. Also es gibt Leute, die beschreiben ihren Schmerz einfach nur als dumpf. Und dann gibt es Leute, die sagen, es fühlt sich an, als ob ein Elefant auf meinem Kopf herumtanzt. Also haben sehr bildliche Sprache, sehr viel Gestik, ist extrem individuell und kulturell geshaped.
wir werden sehen, wie da die Unterschiede sind. Ich kann nicht sagen, dass, also wenn jemand erstmal da ist in der Sprechstunde und bereit ist, über die Schmerzen zu berichten, kann ich noch kein klares Muster sagen, was Männer und Frauen jetzt trennen würde. Und ich denke, es hängt auch viel von der Gesprächsatmosphäre und der Aufmerksamkeit des Gegenüber ab. Und ja, der guten Kommunikation auch durch die Teams, das ist bei euch auf der Intensivstation sicher auch extrem wichtig.
Ja, bei uns immer die Patienten natürlich meistens nicht so viel kommunizieren. Das ist ein bisschen dann wahrscheinlich die Schwierigkeit auf der Intensivstation, dass man eben, vielleicht würde das alles viel einfacher machen, wenn man sprechen könnte, aber so wird es natürlich schwierig.
Ja, das ist klar. Sie sagen auch, Susanne Wegener, sogar Prävention müsste anders gedacht werden, geschlechtsspezifisch. An was denken Sie?
An Kampagnen, die Männer besser erreichen, besonders beim Schlaganfall zumindest, vielleicht auch bei der Migräne. Prävention ist ja etwas, was bei Frauen eigentlich viel besser angenommen wird. Frauen gehen ja schon seit ihrem jungen Erwachsenenalter häufig zu Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Sie sind also so ein gewisses Präventionsverhalten gewöhnt, während Männer häufig erst dann ärztliche Hilfe suchen, wenn irgendwas passiert ist. Und überhaupt die Tatsache, dass Prävention vernünftig ist und dass es nicht uncool ist, in Anführungsstrichen, das ist was, das müsste man eigentlich den Männern näher bringen. Ich glaube, da könnte man sehr viel Gutes tun.
Ja, es ist ja auch bekannt, dass Männer weniger eben an Therapien sich halten oder Empfehlungen, weniger den Hausarzt aufsuchen, ein höheres Risikoverhalten haben. Die Maßnahmen, um überhaupt zu vermeiden, dass man krank wird, sei es jetzt eben Intensivmedizin ist ein breites Spektrum, aber gerade kardiovaskulär oder gesund leben, essen, Medikamente, Besuche beim Hausarzt, dann eben auch die Medikamente einnehmen, die man empfohlen bekommt, also das Risikoprofil verbessern und auch natürlich dann die Lifestyle, Sport, wissen wir alle, ist gut. Und einfach das Risikoverhalten auch minimieren.
Kann man als Zuhörerin oder Zuhörer etwas machen, wenn es dann vielleicht mal soweit ist, dass man leider auf die Intensivstation kommt, damit man vielleicht eine möglichst gute individuelle Behandlung kriegt?
Zum Beispiel bei Patienten mit Herzstillstand haben wir eine Studie gemacht, wo wir gesehen haben, dass jetzt zum Beispiel die Frauen leider eine höhere Sterblichkeit haben, also wenn sie außerhalb des Krankenhauses reanimiert werden, dann haben sie eine höhere Sterblichkeit gehabt als die Männer. Und ein Grund dafür könnte natürlich auch sein, dass mehr Hemmungen bestehen, Frauen wiederzubeleben. Also da gibt's Daten jetzt vor allem auch aus den USA, die das belegen, dass man sagt Bystander-Reanimation, Laienreanimation, dass da man eher zurückhaltender, gehemmter ist bei Frauen, die wieder zu beleben aufgrund der Anatomie der Brust. Und das könnte natürlich ein Grund auch indirekt sein, dass dann Frauen schlechter wiederbelebt werden oder verzögert wiederbelebt werden. Und wenn sie dann auf die Intensivstation sind, in dem Sinn eine schlechtere Prognose auch haben und deswegen häufiger sterben.
Also dass man sich nicht so traut, einer Frau auf die Brust zu drücken, wenn sie es nötig.
Genau, dass man sich nicht so traut oder das sind Daten aus den USA, wie gesagt, auch wo einfach das Sexual Harassment oder eine Rolle spielt, wo man dann lieber nicht anfasst. Aber ja, das ist USA.
Und da wäre Ihr Rat?
Dass man, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, egal ob Mann oder Frau, man sollte auf jeden Fall die Maßnahmen von der Herzmassage, Herzdruckmassage sofort einleiten und da keine Unterschiede machen. Und was wir wissen ist zum Beispiel, und da kommt auch wieder Kommunikation und alles mit ins Spiel, dass Frauen viel häufiger eine Patientenverfügung tatsächlich haben im Vergleich zu Männern. Und da hat man auch gesehen, dass es vor allem Frauen, die geschieden sind, alleinstehend oder auch im Alter, dass die mehr Patientenverfügungen verfassen. Und das hilft natürlich extrem viel auf der Notaufnahme oder auch auf der Intensivstation, dass man den Patientenwillen von vornherein kennt und dementsprechend auch handeln kann. Frauen sind kommunikativer, Männer haben da vielleicht auch eher ein Vermeidungsverhalten oder wollen nicht so darüber oder denken, sie dürfen nicht darüber sprechen. Also da spielt ganz viel eine Rolle. Und Wir haben jetzt gerade, die Daten sind noch nicht publiziert, das Ganze angeschaut in über 600.000 Patienten, Intensivpatienten in der Schweiz, weil wir die Daten haben tatsächlich, die werden erfasst von allen zertifizierten Intensivstationen und laufen dann zusammen und haben geschaut, wie sieht's denn aus mit den Geschlechterunterschieden in der Schweiz bezüglich Therapieeinschränkungen oder in dem Sinn Patientenwille. Und da war es jetzt tatsächlich auch wieder so, dass Frauen häufiger, viel häufiger, signifikant häufiger eine Patientenverfügung haben. Also dass bei Eintritt auf die Intensivstation bereits feststeht, geäußert durch den Patientenwillen oder Patientinnenwillen, ich möchte die und die Maßnahmen nicht, während das bei Männern eben nicht der Fall war.
Also da wäre Ihr Rat, sich vorzeitig damit auseinanderzusetzen und eine solche auch ausfüllen, weil das dann eben im Falle des Falles auch auf der Intensivstation
helfen wird. Ich glaube, da ist auch ein großer Aufklärungsbedarf eigentlich und dann können wir uns selber an die Nase packen, weil das ist ja auch mit, also gut, als Intensivmediziner ist man dann an der falschen Position, aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Hausärzte oder allgemein Aufklärung in der Bevölkerung, weil viele sind sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Was bedeutet eigentlich vielleicht eine lange Intensivbehandlung?
Was würden Sie gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Zu diesem Thema auch drüber sprechen und eben nicht nur die Patientenverfügung ausfüllen, sondern eben auch wirklich sprechen mit der Familie und der Umgebung. Weil es ist ganz was anderes, ob man dann dieses Blatt Papier hat, wo dann nie so ganz konkret steht, was hat jetzt die Mutter oder der Vater gewollt, sondern dass man einfach auch diese Gespräche führt. Und die sind oft unangenehm und manchmal auch ein bisschen harzig. Aber das ist so wichtig und so anders, wenn man weiß, ich habe mit dem Papa drüber gesprochen und Rollstuhl wäre gar nicht gegangen. Oder ob man weiß, dass es jemand, für den ist Mobilität nicht so wichtig, der wollte lesen oder der wollte seine Enkel sehen und dass man diese Gespräche führt. Also genau, kann ich nur in dasselbe Horn stoßen. Ja.
Wenn wir noch zum Schluss auf eine Metaebene gehen, haben Sie noch Wünsche an die Gesellschaft?
Ja, also ich finde, wir müssen einfach offen sein, wir müssen offen für Geschlechtsunterschiede sein. Wir dürfen auch Trends, politische Meinungen zu diesem Thema nicht vermengen mit der Gendermedizin. Es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass es Unterschiede gibt und dass es da noch viel zu lernen gibt. Und dass man das, ich finde, man darf es nicht so stark politisieren, sondern man sollte es wirklich als ein ganz wichtiges, gesellschaftlich wichtiges Thema ansehen. Und natürlich auch, dass wir es schaffen, nicht immer alles nur binär zu sehen, sondern dieses Kontinuum, das es wirklich gibt, biologisch und vom Gender, dass wir das einfach akzeptieren. Und nicht als Mode, sondern einfach als Fakt. Das wäre mein Wunsch für die Gesellschaft.
Ja, da kann ich mich eigentlich hauptsächlich anschließen. Nein, ich finde den Punkt ganz wichtig, und der eben das biologische Geschlecht und auch die soziokulturellen Faktoren, weil das ist wirklich sehr unterschätzt, was die für einen Einfluss haben und in vielen, in den meisten Studien ja gar nicht erfasst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft.
Ja, deshalb reden wir hier immer wieder drüber in diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch und danke für das Teilen Ihres Wissens, Caroline Gebhardt und Susanne Wegener.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, und euch hat's hoffentlich auch gefallen. Rückmeldungen und Anregungen rund um das Thema Gendermedizin gerne via Instagram oder via Mail. Die Links findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und danke auch der Philas Foundation. Dieser Wissenspodcast ist nur möglich dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Stiftung, die sich einsetzt für eine geschlechtersensible Medizin. Bis bald und tschüss zusammen.